Deutschlandfunk. Themen der Woche.
Mit Melanie Longerich. Guten Tag. Und das sind unsere Kommentare. Die Grünen fordern einen vorzeitigen Kohleausstieg in Ostdeutschland. In der Ampelkoalition brodelt es und das Treffen des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping in Moskau. Das sind die Themen der Woche für die kommenden 20 Minuten. Eigentlich soll erst 2038 Schluss sein mit der Braunkohle in den ostdeutschen Kohlerevieren in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Doch die Grünen wollen schneller raus, und zwar schon 2030. Das wurde am Anfang der Woche auf ihrer Fraktionsklausur in Weimar bekannt. Eine gute Idee, würde man meinen, wenn man die Warnungen des Weltklimarates ernst nimmt, der in dieser Woche drastische Maßnahmen forderte, um den CO2-Ausstoß zu verringern. Thorsten Kleditsch, Chefredakteur der Freien Presse Chemnitz, findet das Vorgehen der Grünen trotzdem nicht akzeptabel.
Eigentlich ist die Sache klar. Auf dieser Welt wird es immer wärmer und der Mensch trägt daran große Schuld. Diese Tatsache sei unzweifelhaft, hat der Weltklimarat in seinem dieser Woche vorgelegten Bericht festgestellt. Dabei ist der Weltklimarat weit entfernt davon, eine Ökobewegung zu sein. Er vereint vielmehr sämtliche und damit auch sehr unterschiedliche UN-Mitgliedstaaten. Die einigen sich nicht auf ein solches Papier, um sich ein bisschen wohler zu fühlen. Die einigen sich, weil es in Sachen Klima langsam eng wird, sehr eng. Zu den Fakten gehört auch, dass die Verbrennung fossiler Rohstoffe zur Energiegewinnung den größten Schaden anrichtet. Und die Kohle steht hier wiederum an erster Stelle. Aus dieser Warte ist es also völlig selbstverständlich, dass jedes Jahr, in dem weniger oder keine Kohle mehr verbrannt wird, ein gutes Jahr ist. Warum ist der Plan der Grünen, den Kohleausstieg in Deutschland im Osten von 2038 auf 2030 vorzuziehen, dennoch keine große Hilfe? Das hat mit Beteiligung und mit Prinzipien zu tun. Der Kohlekompromiss, der einen Ausstieg 2038 festlegte, wurde in einem langen Prozess errungen. Es ging dabei nicht nur um die ökologischen Notwendigkeiten, sondern um technische Machbarkeiten und die Frage, wie die Gesellschaft damit zurechtkommt. Für die Menschen etwa im Lausitzer Revier in Brandenburg und im Osten Sachsens ist dieser Strukturwandel nun der zweite vollkommene in nur 30 Jahren. Das ist ein hartes Stück Arbeit. Deshalb braucht es zumindest Verlässlichkeit. Werden getroffene Entscheidungen wieder in Frage gestellt, ohne dass die Betroffenen Einfluss nehmen können, sinkt die Akzeptanz. Dabei sind im Osten ohnehin viel mehr Menschen der Ansicht, dass diese Demokratie, so wie sie sie erleben, doch etliche Schwächen hat. Mindestens genauso schwer wiegt jedoch die Frage, wie schlüssig die Strategie erscheint. Deutschland will das Klimaziel erreichen und seinen Beitrag leisten, damit sich die Welt nicht stärker als um 1,5 Grad erwärmt. Ab dieser Grenze, so der Weltklimarat, drohen unumkehrbare Folgen für Natur und Zivilisation. Deutschland will deshalb raus aus der Kohle. Das ist logisch und das ist zwingend. Deutschland hat sich zugleich entschlossen, aus der Atomkraft auszusteigen. Das war nach Fukushima und in Zeiten billigen russischen Gases breiter gesellschaftlicher Konsens. Aber ist es das noch immer? Umfragen lassen darauf schließen, dass sich diese Einschätzung langsam ändert. Das zeigt sich bereits in der Debatte um die Verlängerung der Laufzeiten der restlichen AKW. Warum das so ist, liegt auf der Hand. Angesichts der Notwendigkeit, auf den Klimawandel entschieden zu reagieren, wirkt die völlige Abkehr von der Atomkraft als mögliche Energiequelle eher als Ausdruck eisenharter Prinzipien als des Willens, dem Klimawandel überlegt zu begegnen. Selbstverständlich gehört dem Ausbau der erneuerbaren Energien die oberste Priorität. Aber die damit verbundenen Probleme erscheinen derzeit noch so erheblich, dass ein zweites Standbein deutlich mehr Stabilität verspräche. Auf der anderen Seite sind die Atomkraftwerke samt Müllaufbereitung, an denen heute geforscht wird, von einer ganz anderen Sorte als die in Tschernobyl oder Fukushima. Ein Pilotprojekt in Belgien lässt erwarten, dass in naher Zukunft die Halbwertszeit des Atommülls um das 1000-fache auf 300 Jahre gesenkt und dabei gleichzeitig Energie gewonnen werden kann. Unkontrollierte atomare Kettenreaktionen sind in diesen Anlagen nicht mehr möglich. Das verändert die Risikokalkulation erheblich. Das alles stünde 2030 noch nicht zur Verfügung. Es wäre aber ein Gewinn für die Glaubwürdigkeit, verschlösse sich die Bundesregierung nicht den Technologien, die nichts mit Sonne und Wind zu tun haben, aber gleichwohl zu einer sicheren Energieversorgung beitragen können. Und was den früheren Ausstieg aus der Kohle in der Lausitz angeht, der wird wahrscheinlich ohnehin kommen, aus rein wirtschaftlichen Gründen. Wegen der wachsenden Kosten für den CO2-Ausstoß. Dann hätte der Markt aufgrund der tatsächlichen Möglichkeiten, und darauf kommt es an, Fakten geschaffen. Der Vorstoß der Grünen schafft dagegen nur mehr Widerstand.
Thorsten Kleditsch von der Freien Presse in Chemnitz kommentierte.
Ich habe jetzt gemerkt, der Wirtschaftsminister hat anscheinend in seiner eigenen Partei ein bisschen Druck im Moment auf dem Kessel. Die Themen sind auch groß, die im Moment auf dem Tisch liegen. Aber ich glaube, man sollte mit dem Druck nicht so umgehen, dass man jetzt einfach in alle Richtungen deswegen koffert.
SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert über den Unmut des grünen Wirtschaftsministers Robert Habeck. Der hatte sich in dieser Woche öffentlich Luft gemacht über den dauernden Zwist in der Ampelkoalition. Zwar scheint jetzt der Streit um ein striktes Verbrenner aus zwischen Bundesregierung und EU-Kommission beigelegt, aber beim Thema Haushalt, Infrastruktur oder Heizungsaustausch sind die Fronten in der Ampel weiterhin verhärtet. Ein Krisenkoalitionsausschuss soll nun am Sonntag die größten Probleme aus der Welt schaffen. Aber ob das gelingt? Ursula Weidenfeld vom Berliner Tagesspiegel kommentiert.
Ja, in der Ampel ist Krach. Und ja, es wird auch nach dem Koalitionsausschuss am Sonntag schwierig bleiben. Aber nein, die Bundesregierung wird nicht auseinanderfliegen, jedenfalls nicht an diesem Wochenende und vermutlich auch nicht in den kommenden Wochen. Die zuletzt komplizierte Mischung aus Eitelkeiten, Wahlniederlagen und Indiskretionen sollte der Kanzler schon irgendwie in den Griff bekommen können. Doch der Konflikt, der dahinter lauert, der hat das Zeug, die Koalition und die Aussichten dauerhaft zu belasten und die Regierung auseinanderzutreiben. Es ist die Grundsatzfrage, wie viel Wirklichkeit die Politik selbst erschaffen will und wie schnell sie das schaffen kann. Darum streiten die Grünen und die Liberalen und die SPD hält sich raus. Ein bisschen vereinfacht gesagt geht es so. Die Grünen sind in diesem Diskurs die Politikoptimisten. Sie trauen sich eine Menge zu und planen nicht nur, in welcher Zeit die Klimaneutralität erreicht wird, sondern auch, wie das vor sich gehen soll. Sie sind sozusagen auf dem Spielfeld und wollen in den kommenden Jahren jedem einzelnen Hausbauer beibringen, die Wärmepumpe zu lieben. Das wird zwar als Verbotspolitik diffamiert, ist aber im Kern nichts anderes als ein freundlicher Ausdruck für das Politikprinzip fördern und fordern. Die Liberalen sind in der anderen Mannschaft. Sie wollen am Rand bleiben, Regeln formulieren und den Schiedsrichter machen. Um im Klimathema zu bleiben, ihnen ist egal, wie ein Auto angetrieben wird oder auf welche Weise ein Haus warm wird, solange die Klimaziele erreicht werden. Ihnen reicht der hohe Preis für das Klimagas CO2 und mehr muss es gar nicht sein. Das bedeutet, die einen stehen mitten im Heizungskeller und an der Tankstelle, die anderen wollen Kohlendioxid so teuer machen, dass es sich irgendwann für niemanden mehr lohnt, mit Benzin zu fahren, mit Gas zu heizen oder Kohle zu verstromen. Deren Problem? Das muss so schnell gehen, dass die Heizungs- und Energierechnung schon ganz bald für jeden enorm schmerzhaft wird. Und auch dafür wird man nicht geliebt, aber das muss man dann aushalten können. Es steht also der fortgeschrittene Paternalismus der Grünen gegen den guten alten Liberalismus der FDP. Was besser ist? Dem Klima ist es egal, aber den Wählern nicht. Im grünen Modell wird ihr Weg zur Klimaneutralität politisch eng begleitet und mit großzügigen Fördermitteln ausstaffiert. Das kann gut gehen, aber eben nur, solange genug Geld da ist. Das Problem der Liberalen? Erstens ist es ihnen verdammt spät eingefallen, dass sie es lieber anders hätten. Und auch wenn sie so tun, als würden sie den CO2-Preis dann mitleidlos an den Verbraucher durchreichen, hat doch die Benzinpreisdebatte des vergangenen Jahres gelehrt, dass auch die FDP im Zweifel lieber subventioniert als Wahlen verliert. Die rot-grüne Regierung Gerd Schröders und Joschka Fischers ist an den hochfliegenden Zielen ihrer ersten 4 Jahre gescheitert. Sie musste anschließend mit der Agenda 2010 dafür bezahlen und sie hat die Wahl 2005 verloren. Olaf Scholz weiß das noch, er war als Generalsekretär der SPD damals dabei. Der Kanzler weiß auch, dass man politische Ziele nur durchsetzen kann, wenn man die Macht hat. Und deshalb will er die sichern. Aus dem Grundsatzkonflikt zwischen Liberalen und Grünen will er sich nach Möglichkeit mit pragmatischen Einzelfallentscheidungen heraushalten. Aber das wird ihm nicht gelingen, denn irgendwann wird die Agenda 2010 der Klimapolitik fällig, spätestens wenn Deutschland seine Ziele Jahr um Jahr verpasst. Dann muss auch die SPD sich in dieser prinzipiellen Frage entscheiden. Wenn schon nicht in dieser Legislaturperiode, dann spätestens in der nächsten.
Ursula Weidenfeld vom Tagesspiegel in Berlin kommentierte. Für den Kreml war der dreitägige Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in dieser Woche ein wichtiges Symbol. Wenige Tage nachdem der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag einen Haftbefehl gegen Wladimir Putin erlassen hatte, konnte der russische Präsident der Welt zeigen, dass er international nicht isoliert ist. Überhaupt spielten Bilder eine wichtige Rolle bei dem Treffen, kommentiert Dana Heide, Hauptstadtkorrespondentin beim Handelsblatt.
Es waren Bilder, die ganz nach Xi Jinpings Geschmack gewesen sein dürften. Er und Russlands Präsident Wladimir Putin schritten in einer überdimensionalen, goldverzierten Halle auf meterlangen roten Teppichen aufeinander zu, während am Rande ihre Untergebenen stramm standen. In der Mitte des riesigen Raumes schüttelten sich die beiden Männer vor grotesk großen Flaggen ihrer Länder zufrieden lächelnd die Hände. Es blieb nicht die einzige Symbolik beim dreitägigen Besuch von Chinas Staats- und Parteichef in Moskau in dieser Woche. Während sich Putin mit Bundeskanzler Olaf Scholz kurz vor dessen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 noch an eine 6 Meter lange Tafel setzten, passte zwischen Xi und Putin bei dessen Besuch in Moskau nun gerade mal ein kleines Beistelltischchen. Doch Xi Jinping war nicht nur nach Moskau gereist, um Einigkeit mit Putin zu demonstrieren. Er wollte sich auch als Mediator in dem bereits mehr als ein Jahr dauernden Krieg präsentieren. Er sei gewillt, sagte Putin in Moskau, auf Basis des chinesischen Friedensplans in Verhandlungen mit der Ukraine einzutreten, wenn der Westen und Kiew dazu bereit seien. Zumindest Showpunkte konnte Xi Jinping damit in dieser Woche sammeln. Wichtiger noch war jedoch Chinas erfolgreiches Engagement im Nahen Osten. Nach jahrelanger Funkstille reden die Erzrivalen Saudi-Arabien und Iran seit ein paar Tagen wieder miteinander, dank der Vermittlung Chinas. Die USA, selbst jahrzehntelang der zentrale Akteur in der Region, war an den Gesprächen hingegen nicht beteiligt. Es verschiebt sich etwas. China hält sich international nicht mehr zurück, wie die allmächtige chinesische Führungsfigur Deng Xiaoping es einst predigte. Peking prescht voran in allen Bereichen und stößt dabei auch in Lücken, die die USA hinterlassen hat. Dahinter steckt ein enormes Selbstbewusstsein der chinesischen Führung und das Streben nach einer neuen Weltordnung, in der China selbst massiven Einfluss hat. Dafür braucht Peking nicht nur die Unterstützung von Partnern wie Russland, sondern auch die Gunst des globalen Südens. Das Ziel, eine Alternative zu einer von den USA geführten internationalen Ordnung mit China. Lange Zeit waren chinesische Versuche einer Neuordnung der Welt nicht erfolgreich. Während der Corona-Pandemie hatte sich China außenpolitisch gar in eine selbstgewählte Isolation begeben. Doch nun häufen sich die Erfolge Pekings. Seinen lieben Freund Putin, wie er ihn nennt, hat Xi längst in der Tasche. Und je länger der Krieg in der Ukraine dauert, desto tiefer wird die Abhängigkeit Moskaus von Peking. Xi unterstützt Putin schon jetzt nicht nur auf diplomatischer Bühne, sondern auch wirtschaftlich, etwa durch den massiven Ankauf von Gas und Öl. Manch einer glaubt, dass China auch bereit ist, Russland zur Not auch mit Waffen zu versorgen. China will die USA als vorherrschende Macht nicht ersetzen. Die Führung in Peking hat weder Interesse noch Erfahrung damit, Außenpolitik im Stil Washingtons zu machen. China geht keine Allianzen ein. Während die USA geschickt ihre Softpower einsetzen, schickt Peking seine Diplomaten um die Welt, um Drohungen auszusprechen. Die internationalen Partnerschaften Chinas sind Zweckehen. Basieren auf wirtschaftlichen oder sicherheitspolitischen Abhängigkeiten. Das Ziel Chinas ist also vielmehr, die Welt sicher für Autokratien, sicher für sich selbst zu machen. Dazu gehört das gegenseitige Versprechen, dass alles, was im eigenen Land passiert, das Ausland nichts angeht, seien es Menschenrechtsverletzungen oder Umweltzerstörung. Für die Regierungen vieler Schwellen- und Entwicklungsländer, insbesondere im Süden der Welt, ist so eine alternative globale Ordnung durchaus attraktiv. Auch sie sind skeptisch gegenüber den USA. Auch sie wünschen sich wirtschaftliche Zusammenarbeit ohne Verpflichtung. Natürlich wird China nicht von heute auf morgen die Weltordnung umbauen. Aber die ersten Anzeichen sind da. Deutschland und seine demokratischen Partner sollten sie sehr ernst nehmen.
Dana Heide vom Handelsblatt kommentierte. Und damit gehen unsere Themen der Woche zu Ende. Alle Beiträge und die Sendung selbst können Sie wie immer nachhören auf deutschlandfunk.de oder über unsere kostenlose DLF-Audiothek-App. Ich bin Melanie Longerich, sage Tschüss und wünsche Ihnen noch ein schönes Radiowochenende.